Talk mit Thies.
Max Urlacher ist Schauspieler und Autor von mehreren Büchern. Unter anderem hat er geschrieben L.A. Berlin, ein Jahr, mit Franka Potente zusammen, mit der er auch einen Dokumentarfilm gedreht hat, Tokio, Tokio. Er hat an großen Theatern gespielt, in München und in Bochum oder bei den Salzburger Festspielen. Zu seinen Filmen zählen Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat. Und er war auch in einer Episode von Homeland dabei und in Passion von Brian De Palma. Sein neues Buch, das ist eine schwarze Komödie. Die Königin von Lankwitz. Hallo nach Berlin, Max Urlacher.
Hallo.
Bist ja Berliner, ne? Also bist ja so ein West-Berliner,
Berliner,
so ein Junge.
West-Berliner.
Ja. Warst du einer von den Steppkes, so früher, die so rumberlinert haben? So
das machst du aber gut, Christian.
Was denn?
Woher kannst du das?
Oh Gott, ich hab vergessen, dass da ein echter Berliner sitzt da. Sonst hätte ich mich das ja nicht getraut.
Aber bist du auch Berliner?
Ja, ja, klar, ich bin hier geboren. Weißt du was, ich komme aus Lankwitz.
Ah, nee.
Nein, das ist ein Spaß. Okay. Ich komme aus Norddeutschland.
Aber das klingt gut.
Ja. Nein, ich bin wirklich nur Norddeutscher. Aber du, so als Berliner Junge?
Ich bin Berliner.
Ja? Auch so ein Steppke, der auch rumberlinert hat?
Wenig. Also das war so dieses Westberlinern, weißt du, so Harald Junke, Brigitte Mira Berlinern, ja? Also das war mehr, oder was so Fitzmann gemacht hat in den Zeiten, ja? Aber ich erwische mich schon, wenn ich mit so Kumpels spreche von früher, dann geht's schon ab.
Berlin ist natürlich auch der Schauplatz für den neuen Roman, den du geschrieben hast, Die Königin von Lankwitz.
Genau.
Das ist so eine Hommage an die Berliner Weiber.
Genau.
Und natürlich diesen Bezirk Lankwitz, in dem du aufgewachsen bist.
Ich bin nahe bei aufgewachsen, in Lichterfelde. Also erst in Neukölln und dann in Lichterfelde.
Jetzt interessiert mich zunächst einmal, was sind denn das für Weiber? Also
so
diese Berliner.
Gerade raus. Also das sind die Weiber, die ich so aus meiner Kindheit erinnere. Ja, so Berliner Schnauze, sehr direkt, sehr offen, sehr geradlinig und immer auf Augenhöhe.
Welche Frau zum Beispiel aus deiner Kindheit noch erinnerst du am allerlebendigsten?
Oh, das ist, in meinem Buch ist das so ein Konglomerat aus allen möglichen Frauen. Angefangen von meiner Mutter, von meiner Lehrerin, Grundschullehrerin, der Kindergartenfrau, den Müttern von den Kumpels von mir, ja. Das ist so ein ganz, eigentlich schon, einige würden sagen, so ein ruppiger Ton, aber natürlich fett mit Herz.
Deine Mutter auch? Hat er auch diesen ruppigen Ton?
Nee, direkt schon, aber ich glaube, den musste sie sich anlernen. Sie ist gebürtige Österreicherin, in Leipzig aber geboren. Und dann kommt Berlin natürlich ein bisschen hart um die Ecke.
Was ist ein typischer Satz von deiner Mutter gewesen?
Oh, sehr gute Frage. du wirst heute wunderbare Träume haben oder irgendwie sowas, ja?
Das sind die Österreicher wieder.
Ja, wahrscheinlich.
Du wirst wunderbare Träume haben.
Ja, so. Mensch, Christian, so ganz hallo, charmant. Du kannst ja mehrere Dialekte.
Das war jetzt einfach nur Deutsch. Sollte das sein.
Aber die hat ja
nicht gewienert, oder?
Nein, überhaupt nicht. Sie ist auch nie in Österreich groß geworden. Das war damals 1942 im Krieg, geboren als Österreicherin in Leipzig und dann später über meinen Vater nach Berlin gekommen.
Und deine Grundschullehrerin zum Beispiel?
Die haben alle Berlinert, aber dieses leichte Berlinern, die waren auch alle sehr direkt, so gerade raus. Das war auch damals so eine Zeit, das war West-Berlin, war natürlich auch so ein hochgezüchtetes, sehr hochsubventioniertes Biotop. Und weil ja viel Geld nach West-Berlin geflossen ist.
Ja.
Und deswegen war das vielleicht eine Zeit, die es nirgendwo anders auch in der Bundesrepublik gab, wo man sich tatsächlich auf Augenhöhe begegnet ist, egal aus welchem Stall du kommst. Also egal, was dein Vater von Beruf war.
Ja.
Das hat damals nicht so eine Rolle gespielt. Mittlerweile hat sich das leider geändert.
Und die Lehrerin, die direkt war, die hat einfach nur gesagt, irgendwie, so hier Max, Klappe.
Ja, so wurde gesprochen damals, ja. Das würdest du dich auch heute auch schon nicht mehr trauen. Ja.
Heute hörst du das nur am Filmset.
So wenn eine Lehrerin Klappe rufen würde, da stehen aber gleich danach die Eltern Spalier, ja.
Obwohl, das sind die besten Lehrer,
ja,
die sich das aber auch leisten können, weil sie genug Humor haben und Leichtigkeit. Mhm. Und dann können sie aber auch mal so Klappe einfach sagen.
Ja,
das sind ja die Besten.
Ich finde auch, ja.
Ja, vor denen hat man Respekt. Da mangelt es ja auch so ein bisschen manchmal, ne?
Ja, absolut, da bin ich bei dir.
Zwei Berliner Weiber gibt es also auch in diesem Roman, also es gibt mehrere, aber die zwei Hauptweiber da, frisch aus dem Knast.
Die eine, also beide, ja.
Ja, die so eine Racheagentur gründen, genau, die eine. Sie entsorgen unerträgliche Ehemänner. Mhm. Und die eine hat auch ihren eigenen Ehemann, deswegen saß ich auch im Knast, ne?
Genau.
Im Rückwärtsgang erledigt.
Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts, bis die Drecksau endlich tot war.
Genau. Erst angefahren, dann überfahren.
Genau.
Und das gleich mehrmals. Was sagt uns dieser kleine Einfall über den Autoren?
Ich stand wirklich selber mal an der Ampel, auch in diesem besagten Bezirk Lankwitz. Ja. Ich wurde aus einer Fernsehproduktion geschmissen auf eine sehr ungute Art und Weise. Und danach hat man mir auch gedroht, wenn du das publik machst, sorgen wir dafür, dass du künstlerisch vernichtet wirst. So bliblablub, so blablabla. Ja. Und dann stand ich da an dieser Ampel und habe gedacht, wenn mir jetzt einer von diesen Arschlöchern von rechts nach links vorbeiläuft, dann gebe ich Gas. Also dieses Gefühl, ja, jemanden überfahren zu wollen, vom Dach zu stoßen, voll eins in die Fresse. Das kenne ich natürlich. Also wer kennt das nicht? Die Frage ist dann nur, wie damit umgehen. Ja? Und in meinem Fall bieten meine Weiber halt das passende Unternehmen dafür an.
Und du wurdest damals rausgeschmissen zu Unrecht?
Ja, ich würde immer sagen zu Unrecht. Das gab so künstlerische Differenzen. Das gibt es in jedem Beruf mal. Ja. Nur die Frage ist dann die Art und Weise, wie sowas geschieht oder wie nachgetreten wird. Ja.
Und da geschah das wie?
Da geschah das auf eine sehr ungute Art und Weise, dass man mir gedroht hat. Das war natürlich auch besonders dusselig von dem Typen, der das getan hat, weil er es auch schriftlich gemacht hat. Okay. Das hat mich aber dann eigentlich aus meiner Paralyse erweckt. Also ich war wirklich so ein Schockstarre danach, weil du auch nicht weißt, was passiert jetzt mit dir und hat das wirklich Auswirkungen auf deinen Beruf? Wird darüber geredet? Wie wird damit umgegangen? Und dadurch, dass das dann so da stand, ja, und eine Freundin von mir dann gleich so kleine Kackhaufen drumherum gemalt hat und mir an die Küchenwand gehängt, never forget, das hat mich eigentlich wieder mobilisiert. Also
ja. Und was stand denn da?
Zwinge uns nicht, dein Nicht-Können öffentlich zu machen. Nicht können oder nicht wollen. Das ist alles Jahre her und da ist auch wirklich sonst was drüber gewachsen. Aber das sind so Sachen, daraus musst du dich befreien. Und so ähnliche Sachen erleben meine Weiber hier natürlich auch.
Du magst es ja gerne skurril. Also es gab ein Buch mal, das hieß Rückenwind.
Ja, das hätte eigentlich Der fliegende Hoden heißen sollen. Aber da hat dann der Verlag gesagt, Herr Urlacher, wir wissen nicht, ob das so eine gute Idee ist. Es geht aber um fliegenden Hoden.
Ja, eben.
Eben. Also, ich hätte mir von dem Buchtitel gleich dann mehrere Exemplare gekauft, aber Rückenwind hat es auch getan.
Dann hast du ja da irgendwie, hab ich gelesen von der palästinensischen Venusfalle Samar, die mit ihren Liebhabern mit dem Mund ein Kondom überziehen kann, ohne dass es sie es auch nur einmal mit den Fingern berührt.
Ja, eine große Kunst.
Kam die auch aus Langfitz ursprünglich?
Nein, die kam aus Palästina.
In der Nachbarschaft?
Tatsächlich.
Nein, auch ich meine die Vorlage zu dieser Figur.
Ja, ja, das ist eine Palästinenserin tatsächlich. Ja, die gibt's. Also jetzt, da ist natürlich...
Sogar.
Bei mir ist das, ich habe früher Kolumnen geschrieben und da habe ich sehr viel aus meinem Freundeskreis benutzt.
Als Kolumnist hast du ja damals sehr viel über uns Männer auch gesprochen. Ne? Also was finden Männer romantisch zum Beispiel? Mhm. Warum sind Männer keine Ich-liebe-dich-Sager? Mhm. Was war die Antwort damals?
Das ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte gerade einen Kumpel zu Besuch aus London, bei dem ich mir viel abgeguckt habe. Ja. Der hat Dinge erlebt, von denen ich nur träumen konnte. Mittlerweile ist er glücklich verheiratet mit einer mexikanischen Yogalehrerin in London, zwei Kinder. Aber ich beobachte wahnsinnig gern, ich höre wahnsinnig gern die Geschichten von anderen und manchmal inspirieren die mich dann zu Ausschmückungen.
Das klingt jetzt aber auch wie eine Figur aus einem Roman, die mexikanische Yogalehrerin.
Ja, aber die ist echt. Die ist echt. Ganz tolle Frau und echt. Ja, aber ich bin vorher noch nie einer mexikanischen Yogalehrerin begegnet. Ja. Kennst du mexikanische Yogalehrerin?
Nein. Siehst du? Kenne ich mal einen Mexikaner.
Muss ich auch gerade überlegen. Ich glaube, ich auch nicht.
Ja. Na, du sagst, du hörst unglaublich gern natürlich auch die Geschichten. Mhm. Und wenn du so jemanden hast, wie deinen Freund aus London, wir wissen ja nicht, wer das ist, aber was hat er für Geschichten mitgebracht?
Der hat diese Geschichten damals mit inspiriert. Also warum können Männer nicht Ich liebe dich sagen oder andere der Art. Auch in Rückenwind taucht er auch auf. Das ist schwierig für mich jetzt auch so preiszugeben, weil meine Kumpels natürlich auch immer wissen wollen, wer bin ich denn jetzt? Und ich nehme immer nur so Bits and Pieces, ja.
Du sollst damals ja auch, soweit ich weiß, als Kolumnist wirklich Unmengen von Leserinnenbriefen bekommen haben.
Die mir aber durch meine tolle Lektorin Claudia Senne in der Schweiz nur vereinzelt zugetragen sind. Mhm. Sie hat dann immer eine Auswahl getroffen, weil sie dachte, das würde mich verderben oder ich würde diese Geschichten dann wieder auf irgendeine Art und Weise benutzen. Aber das war eine tolle Zeit, weil Ach, das war toll. Ich habe diese Kolumne wahnsinnig gern gemocht. Ein Mann, eine Frage. Ja, das war gut.
Und aber doch auch aufgrund der Reaktion wahrscheinlich. Ja. Weil da schon so eine Interaktion war.
Ja.
Was haben die denn zum Beispiel geschrieben? Oder was wollten die wissen?
Das ist ganz lustig. Die Frauen, weil das war eine Frauenzeitschrift, Annabelle in der Schweiz, wollten wirklich wissen, wie quatschen denn Jungs miteinander? Mhm. Also was erzählen sie denn, wenn wir nicht dabei sind? Und was denken sie denn wirklich? Was fühlen sie denn wirklich? Eigentlich, wo du denkst, geht's noch? Das ist wirklich nicht so spannend. Aber offensichtlich sind die Geschlechter dann doch so unterschiedlich, dass es spannender ist, als man denkt.
Und du hast wahrscheinlich nur geantwortet, ach, liebe Frauen, was wir Männer nicht alles sagen, wenn wir schweigen, wenn ihr das mal deuten könntet, oder das Schweigen.
Nee, ja, Männer quatschen ja doch eine ganze Menge untereinander. Es ist ja, also, ich weiß nicht, ob wir so viel schweigen. Wir reden ja selbst, guck mal, wenn wir auch jetzt.
Nee, wir schweigen mit den Frauen, meine ich dann.
Ach so, ja, da wird mehr geschwiegen, da hast du recht.
Oder?
Ja.
Ja, und das muss erstmal interpretiert werden, dieses Schweigen. Das heißt ja nicht, dass wir nichts zu sagen haben, wenn wir schweigen.
Ja, genau. Ich habe aber immer Geschichten dann natürlich von mir erzählt, also oder aus meinem Kreis oder wie ich dazu stehe oder was ich dazu denke. Und ich glaube, das hat auch den Reiz ausgemacht. Und das ist auch bei den Weibern hier jetzt in dem neuen Buch, die Königin von Lankwitz, auch wenn es kommt nur ein Mann in dem Buch vor, haben die Weiber trotzdem echt viel mit mir zu tun.
Welche Eigenschaft zum Beispiel noch?
Das Scheitern. Also ich schreibe von meiner Protagonistinnen, die rennen ständig gegen Wände und das kenne ich natürlich auch und darin sind sie mir sehr ähnlich.
Und ich glaube, damals in deinen Kolumnen hast du ja durchaus auch mal, und das macht ja ein guter Kolumnist, sich auch mal zum Deppen machen, ist ja auch kein Problem. Oder hast aber auch über wirklich die Niederlagen sozusagen deiner Schauspielkarriere.
Ja klar, das gehört ja dazu. Och, du, und davon gibt's ja einige. Also das ist halt bei allen möglichen Freiberuflern, da geht's hoch und runter.
Ja, klar,
und,
natürlich.
Aber die Geschichten von den Niederlagen sind meistens die lustigeren.
Ich weiß, das sind die einzigen, die interessieren.
Ja,
welche Geschichte kam denn besonders gut an, also damals, von deinen Niederlagen?
Ach du, ich habe einmal vorgesprochen hier in einem berühmten Berliner Theater. Da war ich eigentlich schon engagiert, durch den Intendanten. Der hat aber gesagt, pass mal auf, du sprichst den anderen aber auch noch vor. Und da hatte ich so eine Rolle, die hatte ich vorher im Theater gespielt. Das war die Rolle des Schauspielschülers. Mhm. Die habe ich dann davor gesprochen, nur keiner hat kapiert, dass das die Rolle ist. Die haben alle gedacht, ich mache mich da, weißt du, wie so ein Schauspielschüler zum Löffel. Dabei war das die Rolle. Es hat keiner kapiert, dass das ein Vorsprechen war. Daraus ist aber eine tolle Geschichte geworden.
Ja, aber erstmal ein frustrierter Max natürlich damals. Aber
ja, sehr frustriert.
Hast du es denn aufgeklärt wenigstens?
Du, es wurde ja immer peinlicher. Irgendwann konntest du das ja nicht mehr aufklären. Und dann habe ich leider auch, das rächt sich dann natürlich manchmal auch in diesen Situationen, das ist keine Geilheit in dem Sinne, aber ich habe natürlich dann auch eine Freude daran, ja, weil an dieser absurden Situation. Ich schade mir dann zwar ein Stück weit damit, aber gleichzeitig ist es auch geil, diese bescheuerte Situation auszuleben. Weißt du, was ich meine?
Also, aber schon in dem Moment?
Ja, auch schon in dem Moment. Das ist so manchmal, weißt du, ich weiß, das ist auch dämlich, da ist viel Dämlichkeit dabei, aber auch so ein Reiz, ja.
Ach, guck mal. Denn in erster Linie möchte man doch einen Job. Und wenn dir dann auch jemand sagt, irgendwie, nee, das ist nix, das ist nix, oder untalentiert oder was auch immer.
Die haben das einfach nicht kapiert. Die haben nicht kapiert, dass ich vorspreche. Weil
eben, aber du hast ja auch nicht kapiert, dass die das nicht kapieren.
Doch. Ach, das habe ich schon relativ schnell kapiert, nur ich bin aus der Nummer nicht rausgekommen. Also das war die Rolle des Schauspielschülers, der machte sich so Hakatschuka, so übertrieben warm und ist dann so epileptisch sich schütteln von rechts nach links über die Bühne gelaufen und hat dann den Othello so mit F-Fehler vorgesprochen, die Sache will's. Aber die haben es nicht gerafft. Und das war halt, ich meine, gut, das sagt auch viel aus über die Kollegen, die da vorne sitzen. Also ich meine, so dämlich muss man erstmal sein. Und daran hast du natürlich dann auch Spaß. Und gleichzeitig habe ich natürlich den Zug entgleisen gesehen und bin trotzdem voll auf die Niederlage zugesteuert.
Bist du denn generell jemand, der Sachen gar nicht so schwer nimmt?
Oh doch, ich denke schon, aber irgendjemand hat vor kurzem gesagt, das hat mich erstmal geärgert, dass ich so einen anarchistischen Hang hätte. Mhm. Habe ich erstmal gedacht, was ist denn das für ein Blödsinn?
Klingt aber positiv erstmal eigentlich.
Findest du?
Ja.
Ja, ich habe es erstmal so negativ abgetan, aber da ist was dran. Also irgendwie so ein, ich mache das gerne auch im Theaterspielen ohne Sicherheitsnetz.
Da weiß jetzt aber wieder keiner, was das heißt, weil ohne Sicherheitsnetz.
Ja, du kannst dich, also gerade auf der Bühne, du weißt natürlich, wann du deinen Text sagst und wo du hingehst. Ich mag das, aber wenn die Sachen jetzt nicht auf den Millimeter genau abgesichert sind.
Und nicht abgesichert heißt was?
Nicht tausendmal geprobt, weißt du, nicht tausendmal gespielt. Okay. Noch dieser Reiz des Neuen, es könnte jetzt irgendwas passieren, womit du nicht gerechnet hast.
Aber ich habe trotzdem das Gefühl, du bist einer, der für die Stimmung am Set sorgt. Oder kannst du querulant sein auch mal? Wenn dir der Regisseur zum Beispiel nicht so ganz grün ist und du denkst, ja, der könnte sich aber mehr Mühe geben. Und in dir kocht's so langsam hoch. Was passiert als nächstes?
Oh, da habe ich gelernt, ähnlich wie jetzt die Weiber in meinem Buch, konfrontativ zu sein. Ich glaube, das nutzt. Raus damit. Mhm. Womit ich ganz schwer umgehen kann, ist so hintenrum. Ich habe auch im Theater immer ganz gerne mit so in Anführungszeichen Cholerikern oder die als Choleriker verschrien waren, gearbeitet, weil da wusste ich, wo ich dran war. Das Schwierigkeiten hatte ich immer so bei denen, die so nach vorne, ach Mensch, alles gut, alles supi, dufti.
Ja.
Und nachher hast du das Messer dann von hinten in die Rippen bekommen. Das mag ich nicht so. Da kann ich auch nicht reagieren, ja.
Wie war denn die Zusammenarbeit mit den Hollywood-Leuten? Du bist ja auch bei großen Produktionen aus Amerika dabei, die in Berlin dann gedreht haben. Mhm. Ob das nun hier Operation Walküre war?
Tom Cruise. Film, da bin ich leider fast komplett rausgeschnitten worden. In dem fertigen Film sage ich Parma Heil Hitler. Das war's. Ja. Aber was ganz lustig
aber
war.
Aber es liest sich gut auf jeden Fall.
Ja, du, ja, aber was da kann man auch dicke Hose machen. Ja?
Ja, aber was ganz lustig war?
Ich hatte so, ich war so einer der, ich weiß nicht, der Obernazis da, ja. Mhm. Und hatte halt so Leute, die mir immer hinterhergelaufen sind, halt so Statisten, ja, und die haben halt auch immer Heil Hitler gerufen.
Ja.
Und drei Tage später, nach diesem Tom Cruise Dreh, habe ich so einen, ach, ich weiß nicht, irgendeinen mediokren Krimi gedreht, der spielt in so einem Sadomaso-Studio. Mhm. Und da waren noch ein paar von diesen Statisten, die drei Tage vorher noch neben mir Heil Hitler gerufen haben, haben plötzlich gerufen in irgendwelchen Lack- und Lederklamotten, schlag mich, schlag mich. Du, und da habe ich auch gedacht, von Heil Hitler zu Schlag mich in drei Tagen, jetzt bin ich Charakterschauspieler. Hat sich dann nicht wirklich monetär bemerkbar gemacht, aber da dachte ich, besser geht nicht.
Aber in Homeland waren es schon ein paar Sätze mehr.
In Homeland war eigentlich nur eine Sexszene. Das sollte mehr werden, wenn die eine Protagonistin einen anderen Ausstieg aus der Serie gefunden hätte.
Ja.
Da wurde ich für wesentlich mehr bezahlt, aber nachher bin ich auch ganz kurz. Größer bei Brian De Palma.
Ja.
Das war Passion. Ganz toll. Passion.
Ja.
Weil da hatte ich ein Casting, da saß das ein ganz berühmter Regisseur, ja, der Mission Impossible gemacht hat und Scarface und so. Und da war ich nur der Ansprechpartner für die deutsche Prominenz, die da vorbeigeschickt wurde.
Okay, also nur so ein Spielpartner.
Genau.
Gar nicht für die Rolle gesehen, einfach nur, wir proben einfach mit dir.
Genau.
Jemand, der die Sätze auch mit füttert.
Mhm. Und der hat von mir die ganze Zeit nur den Rücken gesehen und meine Sätze halt gehört, die ich den anderen da zum Ansprechen gegeben habe.
Ja.
Ein paar Tage später rief mich die Castingfrau an, Anja Dierberg, und sagte, Max, du hast die Rolle. Und dann war, also du hast eine Rolle in dem Film. Und dann war ich so nervös, weil ich immer dachte, der hat mich doch nie von vorne gesehen. Wenn ich jetzt am Set aufschlage, ja, dann schickt er mich wieder nach Hause. Und dann hatte ich da mehrere Drehtage und er hat auch nie groß mit mir gesprochen und so. Und am letzten Tag kam er zu mir und hat gesagt, I knew it. Also ich wusste es.
Ja.
Und das ist mir natürlich runtergegangen wie sonst was.
Einige kennen dich auch von den Nibelungenfestspielen. Mhm. Da wurdest du aber, glaube ich, nicht wieder eingeladen, weil du ja immer alles kaputt machst.
Ach ja, ach so geht die mehr, ja. Ach, ja, so, man weiß ja nicht warum.
Du hast das Quad kaputt gemacht.
Ja, ich hatte als Hagen so ein, wie nennst du das Teil?
Ja, also Quad heißen die.
Ja, ich weiß nicht.
So ein Motorrad auf vier Rädern.
Ja, damit, ein
Quad irgendwie.
Furchtbar, ich habe das gehasst, das Teil. Das war so schlimm, weil ich bin auch furchtbar. Ich bin wirklich damit, ich kann übrigens seit neuestem, Christian, ich kann nicht mehr einparken seit neuestem. Meine Frau macht sich schon immer lustig über mich. Ich stehe immer einen Meter vom Bordstein entfernt. Ich weiß nicht warum, ganz plötzlich.
Neues Auto oder was?
Nee, ich habe so einen alten weißen Polo, aber seit ein paar Monaten, es geht nicht mehr.
Oh Gott.
Ja, ich weiß auch nicht. War auch gestern beim Augenarzt, da war alles okay. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwas im Kopf oder so. Es geht nicht mehr. Und damals konnte ich aber auch nicht mit diesem blöden Ding da über die Bühne. Und dann ist mir immer ausgegangen. Und das war Hagen, fette Rolle, ja. Und Mord und Totschlag und was für Emotionen ich da spielen musste. Aber mich hat nur dieses dumme Mobil da nervös gemacht.
Ja. Und damit bist du echt gegen die Kulissen gefahren.
Ja, mehrmals leider. Das hat mich auch nicht unbedingt beliebt gemacht.
hat sich schon abgezeichnet, dass das irgendwann vielleicht mal auch auf der echten Straße nicht klappen würde.
Ja, du, und das war das.
Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, du warst vorher ein richtig guter Autofahrer.
Hier, meine Kumpels lachen immer. Ich würde fahren wie eine Oma. Ich fahre wirklich langsam, aber beim Go-Kart-Fahren, da bin ich schneller als alle anderen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, da fahre ich halt einfach so skrupellos. Ich scheiß mir da nichts. Aber da holt mich keiner ein. Aber im normalen Straßenverkehr wie eine Oma.
Max Urlacher, der als Schauspieler auf der Theaterbühne steht, er dreht Filme, er schreibt als Autor Bücher. Und sehe ich das richtig? Du hast auch deine richtige Putzfrau aus dem echten Leben zur Romanfigur gemacht?
Ja, ich bin mit meiner Putzfrau entlang der romantischen Straße zu ihrem 40-jährigen Abiturtreffen gereist, am Bodensee.
Mhm. Und wie heißt die?
Das Buch heißt die Putzi Diaries.
Putzi, und in echt heißt sie?
Marianne.
Die Marianne ist Mary. Das, ja. Mhm.
Und ich nenne sie aber auch immer liebevoll Putzi.
Ja. Und da seid ihr zu ihrer alten Abi-Feier.
Genau.
Seid
ihr gefahren. Ja, ich fand das Buch auch super. Ich fand auch die Idee toll. Ich habe auch meiner Putzi gesagt, hör mal, damit verdienen wir so viel Kohle, da kaufe ich die ganze Mietshäuser. Aber das Buch war in Deutschland leider der totale Flop, weil keiner hat das so wirklich verstanden, dass sie echt ist, glaube ich. Ja. Also der Humor hat sich nicht wirklich übertragen. Wir waren aber Bestseller in der Schweiz. Und Putzi meint, ja, weil die Schweizer unseren Humor hätten. Ich glaube eher, weil die sich gerne über Deutsche lustig machen. Ja. Und das Buch handelt halt von zwei bescheuerten Deutschen, die durchs bescheuerte Deutschland reisen. Das fand die Schweizer halt super.
Und wie fand sie das, dass du über sie geschrieben hast?
Ach, wir hatten ja eine tolle Reise. Wir hatten dann auch, weißt du, wir hatten tolle Lesungen danach und wir sind ja dann durch die Republik gekurft damit, ja. Also es war eine tolle Zeit für uns beide.
Aber inzwischen ist sie so berühmt, dass sie natürlich sofort den Job gekündigt
hat. Nee, das hat ja leider, monetär hat sich das nicht ausgezahlt. Nein. Sie putzt immer noch. Wobei, vor kurzem hat man sie vom Roller geholt und jetzt hat sie ein kaputtes Knie, jetzt putzt sie nicht mehr, jetzt muss ich selber putzen.
Das warst aber nicht zufällig du beim Einpacken, oder?
Nee.
Und sehe ich das richtig? Du hattest sie von Franka Potente übernommen, von deiner Freundin Franka?
Mhm. Ganz, ganz alte Freundin von mir und meiner Frau seit Urzeiten. Und Franka hatte die Putzi wiederum von Matt Damon übernommen. Und daher sagt meine Putzi immer, ihre Karriere geht jetzt bergab. Erst Matt Damon, dann Franka Potente, jetzt Max Urlacher. Ja, nur putze gar nicht mehr.
Also Franka kennst du seit...
Ach, seit Jahrhunderten. Wir haben auch Dokumentarfilme gemacht,
Kurzfilme,
die rauchenden Hühner.
Ich weiß, ihr habt ein Buch zusammengeschrieben natürlich, so ein Briefwechsel. Genau. Sie war in L.A., du warst in Berlin, ihr habt euch gegenseitig geschrieben über euer Leben, was passiert.
Genau.
Ihr habt dann noch einen Dokumentarfilm zusammen gemacht über, ich glaube, Untergrundkultur in Tokio.
Ja, aber da ging leider in die Hose. Underground Culture in Tokio, aber wir haben die Underground nicht wirklich gefunden. Wir hatten eine geile Zeit in Tokio, es war super, aber der Film, also der ist in Japan auch gelaufen, aber ja.
Aber nicht in Deutschland?
Nee, da wollte ihn keiner. So. Ja.
Also mit Antwort, ihr habt tatsächlich einen Film fertiggestellt, von dem ihr aber wusstet, eigentlich ist er in die Hose gegangen.
Nein, wir haben tolle Begegnungen da gehabt, aber eben nicht mit Underground-Leuten. Also wir haben halt gedacht, hey, wir entdecken so Leute, die vorher noch nie jemand entdeckt hat, aber du kommst da gar nicht hin, weißt du, wenn du nicht wirklich in Japan seit Jahrzehnten bist und die Szene kennst. Und dann haben wir halt so arrivierte Künstler getroffen, Sugimoto oder diesen Bondage-Künstler Araki, der wollte uns dann auch gleich knebeln und so, das haben wir aber nicht lustig gefunden. Also so, der Film ist schon lustig, aber eigentlich nicht das, was er zum Inhalt hat.
Das Thema war dann auch nicht mehr Untergrund.
Doch, ich glaube, wir haben es trotzdem immer noch Underground genannt. Wir haben die Arrivierten als Underground verkauft.
Ja. Oder der Tokyota Overground.
Ja, sowas. Das wäre besser gewesen.
Ja. Wenn der einen fesselt da, dieser Fesselungskünstler, der wollte es mit euch machen gleich?
Ja, ja, du, der will dann natürlich auch was von haben, ja. Der denkt, wenn die beiden da kommen und mich filmen, da will ich auch ein paar Fotos von haben.
Was macht der mit dir denn? Also ich meine, peitscht er dich dann aus? Nein, geht's um S&S?
Bondage macht der. Araki ist ganz bekannt, muss nachher mal googeln, Aber
Bondage kenne ich.
Ja? Ach, hast du schon mal gemacht?
Nein, aber ich kenn's.
Ach ja, aber wie, von was?
Ja, und ihr wolltet ihn filmen?
Nein, 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 Christian, von woher kennst du Bondage?
Aus den Videos, im Internet.
Okay, weil das würde mich stressen. Also ich bin ja für alles zu haben, aber sowas, schwierig.
Gut.
Da setzt du eine längere Pause als bei den Sachen vorher. Es arbeitet in dir.
Ja, ich überlege gerade. Dann hättet ihr den Film erst recht nicht zeigen können in Deutschland.
Doch, aber in Japan halt. Ja. Aber das ist ja auch schon wieder ewig lange her. Ja. Mittlerweile kommt Bondage ja überall vor. Aber damals war das noch so ein bisschen interessanter.
Naja, gut. Wenn du kurz 3 Sekunden überlegst, der interessanteste Augenblick, den du jemals in Tokio hattest. der dich am meisten verblüfft hat? Welcher fällt dir sofort ein?
Als ich in Tokio angekommen bin und es so reibungslos an dem Flughafen ging, das hatte ich vorher noch nie erlebt. Wie organisiert das war und wie freundlich und wie sauber. Also ich war auch so ein faszinierter Ekel schon fast dabei, weil ich immer dachte, das ist jetzt aber too much, das kann doch nicht sein. Ja, ja. Aber Faszination nichtsdestotrotz. Tolles Land, tolle Leute.
Und das geht echt schneller am Flughafen.
Ja, also damals, das ist ja schon Jahre her, unglaublich.
Max Urlacher.
Christian.
Einer, der ein bisschen was zu erzählen hat. Hier über die Filme, die er gedreht hat oder die Stücke, bei denen er dabei war. Die Filme, die er auch machen wollte und dann letztendlich nicht so gemacht hat, wie er es wollte. Und natürlich die Bücher, die du geschrieben hast. Und das Neueste ist wieder eine skurrile Geschichte über zwei Damen, ich glaube so in den 50ern. Mhm. Ne?
Anfang 50, Mitte 50.
Die eine Racheagentur gründen.
Auf vier Rädern.
Ja, ja. Und ekelhafte Ehemänner entsorgen für andere.
Genau, und andere Flitzpiepen.
Eine besondere Form der Ich-AG. Das Buch, das heißt Die Königin von Lankwitz.
Und damit bin ich auch bei euch in eurer Region. Am 12.03. in der Kunsthalle Wörth, Schwäbisch Hall mit Charles Brauer. Toller Schauspieler. Und am 16.03. in Worms im Theater mit Gerd Warmeling.
Max Urlacher, danke für heute.
Christian, ich danke dir.
Und bis die Tage wieder.
Bis die Tage, ja.
Talk mit Thies.